So, Freunde, da sind wir zu Sorare Part 2 und haben uns Verstärkung geholt, sind heute zu viert. Ich begrüße erstmal alphabetisch vorne Adam wieder. Hi, Adam.
Moin, grüß dich.
Ganz kurz, ich stelle dir eine Frage nur. Es gab neue Ankündigungen von Sorare. Wir sprechen da auch intensiv heute drüber. Bist du eher positiv gestimmt oder sagst du, oh, das wird kritisch? Nur ganz kurze Einschätzung.
Ja, tendenziell eher positiv, aber es gibt auf jeden Fall einige Sachen, über die wir sprechen sollten.
Das tun wir. Und im Alphabet als nächster ist Phil mit dabei. Phil, dich kennen alle, deswegen gibt es heute auch keine Einleitung, weil von letzter Woche, die zwei anderen Jungs sind ja auch schon bekannt. Phil, du bist mit Manu hart unterwegs bei Sorare, hast uns auch letzte Woche geholfen, sozusagen den Startschuss zu geben für meine Arena-Karriere bei Sorare. Und meine Frage an dich wäre, knackst du die 21 Stunden von Manu, die er letzte Woche für seine Lineups verbracht hat, oder machst du das schneller und smarter mit deinem Tool?
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Also die Zeit von Manu, die knacke ich auf jeden Fall nicht. Das ist schon eine Hausnummer. So viel Zeit habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht.
Aber dafür hast du das Tool, ne? Das ist ja genau dafür da.
Genau.
Perfekt. Richtig. Und der dritte Mann ist natürlich unser Sorare-Pionier, die Legende Sven. Hi Sven. An dich die Frage, du hast auch mit der Ankündigung ja zu tun gehabt diese Woche. Und da du so lang schon bei Sorare investiert bist, auch die gleiche Frage wie an Adam, bist du eher skeptisch oder bist du eher positiv gestimmt? Weil du hast ja sehr, sehr viele Karten und da gibt es halt große Änderungen jetzt in dem ganzen System. Deswegen interessiert mich bei dir auch, wie gerade deine Gefühlslage da so ist.
Ja, habe Dere in die Runde. Oh, meine Gefühlslage. Also eigentlich bin ich, würde ich sagen, positiv. Es sind für mich einige Fragen offen, die ich gerne geklärt hätte. Aha. Die kann ich jetzt, da bin ich etwas unsicher. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist es ein richtiger Move, ein überfälliger Move, dass er endlich mal gemacht wird. Er wird vermutlich wehtun, aber er ist nötig und bringt das Spiel in die richtige Richtung. Und ich, ehrlich gesagt, freue mich drauf.
Guck, das ist doch cool, weil du hast schon genau diese zwei Punkte angesprochen, nämlich, dass es wehtun wird. Und zum Beispiel jemanden wie dir natürlich, der da schon ganz lange investiert ist. Aber dann sagst du trotzdem positiver Ansatz. Das gefällt mir. Das ist doch ein guter Teaser.
Meine Strategie, die ich bisher gefahren habe, ist jetzt ein bisschen kaputt. Also ich muss umbauen. Das ist jetzt aber kein großes Ding. Mhm. Aber es macht es auch wieder interessanter, muss ich sagen. Also sie hatten zum Beispiel einer der Gründe, die sie angebracht haben für die Änderung.
Noch nicht. Machen wir gleich. Ja,
du bist ja kurz, schon, dass es etwas stale geworden ist, das Game. Also gleichförmig und dass du immer wieder dasselbe machst jede Woche. Und das fand ich tatsächlich auch.
Okay,
das finde ich gut. Ich freue mich drauf.
Nice, dann guck mal, ihr hört schon, wie heiß Sven ist, der will sofort reinstürzen. Ich begrüße auch den Chat an der Stelle mal. XD12 ist dabei, Grasser ist dabei, Grasser 14. Lostrian war schon heiß heute Mittag, hat geschrieben, dass er kaum abwarten kann. Dann Mirweiß ist dabei, Monkey. Das Leben des Brian ist mit 11-2 in die Arena gestartet. Und ich bin 1-0 in die Arena gestartet, hatte ich ja eben schon gesagt, dank eurer Hilfe. Und wir müssen diese Woche natürlich meine Streak erweitern. Und ich will den nächsten Sieg holen. Wir machen wieder nachher das Abendspiel. Da ist wieder Dortmund dran beteiligt. Das heißt, ich gehe davon aus, wir machen ein All-Dortmund-Team. Hab's auch schon gesehen. Also kann ich auch gegen Freiburg. Da geht gar nichts anderes. Und haben ja auch das unter anderem mit Phil's Tool gemacht. Der wird uns das am Ende dann auch zeigen. Zur letzten Woche gibt es nicht so viel zu sagen. Ich habe einfach den Gegner geschlagen, weil ich viel, viel mehr Punkte hatte. Hatte aber trotzdem nicht das Optimum bei Füllkrug zum Beispiel. War jetzt auch nicht so besonders gut. Aber zum Beispiel jemand wie Marzen war richtig geil. Dann hatten wir uns eigentlich für Hummels entschieden. Haben dann aber ja gesehen, dass er nicht spielt. Und haben wir einfach Schlotterbeck genommen. Der Switch war ja logisch. Und Phil hatte auch ein etwas anderes Team, ne? Das, wo du mich eigentlich gechallenged hattest. Aber im Endeffekt bist du genau bei unserem Team auch rausgekommen, weil das war einfach das logischste Team. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich so viel Vorsprung von meinem Gegner hatte. Aber das ist ja genau dieses Thema bei Sorare. Das war jemand, der definitiv kein Deutscher war vom Namen her. Und dementsprechend hat er mit Sicherheit so ein bisschen da so quer drüber geguckt, irgendwas gesetzt, dann hat irgendwelche Infos so aus zweiter Hand. Aber in der Bundesliga, da gegen uns vier, da geht nichts. Also da muss man sich schon...
Du solltest auch denken, das ist ja ist ja ein Elo-Matching und das war dein erstes Game. Also hast du jemanden bekommen, der wahrscheinlich auch sein erstes Game hatte oder eines der ersten. Hättest du jetzt deinen schon 11-Win-Streak oder irgendwas, hättest du natürlich einen ganz anderen Kandidaten bekommen als Gegner.
Aber der Druck ist für uns auf jeden Fall groß, ne? Weil Svenos Arena-Streak ist ja schon sehr beeindruckend. Die wollen wir ja auch nicht versauen. Ne?
Phil, du bist der Stelle, du bist unter den Top 1%, ne? Sag mal, wie viel genau, wie viel Prozent, unter welchen Top, wie viel bist du gerade?
Genau, also ich bin unter den besten 0,5% bei Rivals aktuell in der Arena. Und insgesamt von 50.500 Spielern gesamt auf Platz 236.
Ihr merkt also, hier sind Spezialisten am Werk und deswegen der Add-on von Phil war super wichtig, denn am Ende wollen wir nochmal das richtige Line-up finden für Dortmund gegen Freiburg. Wir fangen jetzt aber mal mit der Standardfrage an, die ganz groß über allem steht. Das passt auch perfekt, dass wir diesen ersten Podcast erstmal über Rivals gemacht haben. Haben so ein bisschen reingeschnuppert und jetzt hatten wir ja letzte Woche schon gesagt, der zweite geht dann in Richtung Einordnung und so weiter. Und jetzt genau in dieser Woche was passiert, nämlich eine große Ankündigung, von der ich jetzt schon häufiger gesprochen habe. Und deswegen meine Frage an besonders Adam und Sven erstmal. Was bedeutet das denn für mich jetzt diese Saison und was bedeutet das für im Zweifel nächste Saison, weil ich da was von August auch gehört habe? Und erklärt mir einfach mal so ein bisschen, was da jetzt dieser große Unterschied ist. Wir haben jetzt ganz viele Themen da, deswegen könnt ihr nacheinander eure Gedanken mal mit uns teilen und dann können wir da direkt in die Diskussion starten. Auf jeden Fall habe ich von allen Seiten gehört, das ist ein massiver Einschnitt. Ich stelle euch mal Grüße auch von Spezi in die Runde. Der war wirklich ja einer der allerersten, der war auch noch weit vor Sven mit dabei. Und der hat mir auch so eine Einschätzung gegeben, die in Richtung Sven auch ging, dass er gesagt hat, oh, das tut schon richtig weh im Vergleich, wie ich da so angefangen habe. Und jetzt sieht er das aber als überfälligen Schritt an. Aber holt mich mal ab, was ist denn da los gewesen?
Jo, also es gab jetzt ein neues Update, wie du schon richtig gesagt hast, und zwar halt eine ziemlich große Product Roadmap. Und demnach wird das Spielsystem, sag ich mal, bei Sorare ab Ende August komplett neu sein, könnte man fast schon sagen. Und bis dahin wird es halt eine Übergangsphase geben. Und was sich dann quasi zur neuen Saison hauptsächlich auch verändert, was auf jeden Fall ein gravierender Unterschied ist, dass die Wettbewerbe oder Competitions jetzt grundlegend unterteilt werden in New Season Competitions, wo halt nur neue Karten oder maximal eine alte erlaubt sind, und die Classic Season Competitions, wo halt eben alle Karten spielbar sind.
Und das hat mich auch auf den ersten Moment nämlich total abgeschreckt, weil ich dachte, die ganzen User, mit denen alles aufgebaut wurde, und deswegen ja auch Sven ganz am Anfang diese Frage gestellt wurde, wie weh es denn am Endeffekt tut. Aber jetzt bist du quasi ja gezwungen, in neue Karten zu investieren. Und ich fand es immer, das Konzept fand ich sehr, sehr cool, dass du halt zum Beispiel den allerersten Wirts in dem Format da geholt hast oder halt einen von den ersten Karten, weil es gibt ja immer mehrere pro Segment. Aber das bleibt trotzdem irgendwie bestehen, ne?
Ja, an sich schon. Also in diesen New-Season-Turnieren wird es dann halt so sein, dass man ja Cash gewinnt, aber man kann quasi mit diesen alten Karten, auch den Progress oder Fortschritt erreichen, indem man halt in diesen Classic-Competitions dann halt die neuen Karten gewinnt und sich dann halt einfach hocharbeiten kann.
Genau, also ihr habt von einer Customer Journey letztens bei mir gesprochen. Kann ich es mir so vorstellen, du nimmst die alten Karten, gehst damit in irgendwelche Wettbewerbe, müsst ihr gleich noch mir erklären, ob ihr schon wisst, was das ist, gewinnst da potenziell Karten aus so einem ähnlichen Segment, hoffentlich, beziehungsweise auch aus der Competition, zum Beispiel, wenn du irgendwie in einem Bundesliga-Format unterwegs bist, gewinnst du hoffentlich auch ein paar Bundesligaspieler und dann kannst du mit diesen erworbenen Karten plus denen, die du kaufst, kannst du dann in das Cash-Game sozusagen eintreten. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also ich glaube, da hast du schon ganz richtig beschrieben. Die teilen das jetzt halt klar auf, was du wo gewinnen kannst. Diese In-Season-Competitions bringen nur noch Cash, keine Karten mehr. Und die Classic Competitions, wo du die Karten von vorhergegangenen Saisons benutzen kannst, bringen dir nur noch Karten von der neuen Saison. Du hast also so eine schöne Progression. Du kannst dir immer mit deinen alten Karten spielen, bekommst immer mehr In-Season-Cards und kannst mit denen dann in den Tournaments teilnehmen, wo du Cash kriegst.
Denkt ihr, diese alten Karten werden dann komplett im Wert verfallen? Sollte man die jetzt noch irgendwie verkaufen, Sven? Du bist ja da ganz besonders involviert. Wie machst du es denn jetzt ganz konkret? Weil du hast ganz am Anfang schon gesagt, deine Strategie, die du dir aufgebaut hast, ist jetzt ganz zerschossen. Erklär das mal.
Also ob die jetzt direkt im Wert verfallen, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Leute gehört, die ihre ganze Gallery verkauft haben. Und ich glaube, dass der Preis wahrscheinlich auch noch weiter fallen wird, weil du hast natürlich, verlierst schon Utility jetzt mit den Karten, die du jetzt besitzt.
Genau, ja.
Was natürlich zur neuen Saison passieren wird, kann ich ganz schwer sagen. Ich hätte eher da die Sorge, dass die Kartenpreise da von den ganz neuen In-Season-Karten massiv steigen, weil im Augenblick hat die ja niemand. Irgendwann werden die rauskommen. Die Preise werden vermutlich durch die Decke gehen am Anfang, weil du musst die ja kriegen, damit du an den neuen Tournament teilnehmen kannst.
Ganz kurz, erste Einschätzung. Würdest du da hart mitbieten oder würdest du erstmal abwarten dann?
Ich würde abwarten.
Okay, ja.
Also ich bleibe erstmal bei meinen Alten und gewinne mich langsam rein dann in diese Ligen. Ich muss da nicht bei den Ersten dabei sein. Das wird ein ziemliches Race to the Top vom Preis her sein und das
Genau,
würde
du
ich
kannst
nicht
dich ja nicht mit den
mitmachen.
Saudis und Russen da anlegen.
Ja, genau. Oder wer auch immer da mitspielt.
Ja.
Piqué oder irgendwas da reingeht, all in.
Oder Mbappé hat seine eigene Super Rare-Karte, ne? Habe ich gehört. Aber der
Ja,
spielt die
ja.
nie, habe ich
Ja,
gehört.
genau. Hat er nur drin liegen in
Ja,
in
das ist
seiner
dann nicht.
Gallery und tut nichts.
Geht da nicht. Soll er verlosen mal?
Also was meine Strategie betrifft, ist es natürlich
Genau,
komplett
erläuter das
unter
mal.
anderen Gesichtspunkten, weil ich habe ja immer hauptsächlich Bundesliga und zweite Liga gespielt und die oft auch gemischt in verschiedenen, wie Cap 240 oder sowas, um den Threshold zu kriegen, habe ich die oft gemischt oder All-Star. Das geht jetzt nicht mehr, weil die werden jetzt zerlegt. Die Bundesliga ist in der Champion Competition und die zweite Liga ist in der Contender Competition, also in der untersten. Das heißt, ich muss die jetzt getrennt spielen. Das ist für mich jetzt natürlich eine kleine Änderung, weil ich muss mehr Bundesliga-Karten zulegen, damit ich da richtig kompetitive Lineups aufstellen kann. Muss ich ein bisschen was tun, vor allem im Rare-Bereich. Puh, ja, da weiß ich noch nicht so genau, was ich machen will, aber eigentlich muss ich das tun, sonst komme ich da nicht weit.
Ja, das ist auch eine Frage von Robin, die direkt ins Thema geht. Und der fragt mal ganz provokant, mehr oder weniger, brauche ich da vor allem genug Geld, um wirklich gut zu sein, oder kann ich das auch irgendwie mit Fußballwissen schaffen? Das ist
Also
tatsächlich eine super relevante Frage. Also, wie seht ihr so den Mix?
kannst du natürlich mit Fußballwissen schaffen. Du kannst ja Karten gewinnen für die In-Season mit deinen Classic Cards, aber du musst natürlich irgendwelche Karten irgendwo mal besitzen. Also sonst kommst
Also
du nicht
ganz von
weit.
null geht's nicht.
Also
Oder ist
meines
es
Wissens
unwahrscheinlich?
jedenfalls stand jetzt nicht. Wir wissen nicht, wie der Einstieg sein wird, ob es irgendwelche Common Free Karten gibt, wo du spielen kannst. Keine Ahnung. Ich glaube, das geht weg, nehme ich an, aber ich weiß es nicht. Haben sie nicht gesagt. Und wenn ist der Weg zäh? Also ich würde da im Limited-Bereich kannst du im Augenblick für 50 oder 100 € schon vernünftige Lineups dir zusammenkaufen. Das würde ich schon tun.
Da
Und
kommt
dann
Phil auch ins
da.
Spiel, weil ich glaube, Phil hat es auch genauso gemacht, ne, vor ein, zwei
Genau.
Wochen.
Also
Ja.
ich hatte ja angefangen wirklich nur mit Rivals und nur mit den Common-Karten, ohne einen Cent zu investieren. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich hochkommen will, dann muss ich doch zumindest ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Habe dann aber auch mit Manu dann zusammen haben wir so ein bisschen geguckt, okay, wer ist denn vom Preis her gerade unterbewertet, liefert aber konstante Punkte, beziehungsweise wer ist vielleicht gewechselt, wie ein Amiri, der halt im Preis sehr günstig war, der jetzt aber halt punktetechnisch auf jeden Fall was bringt. Also ich bin dann
100%.
eher auf so Leute gegangen
Ja.
und habe mir da dann so ein bisschen underrated Line-up gemacht. Und insgesamt habe ich, glaube ich, auch 60 € bezahlt und habe 16, 17 Karten oder so.
Okay.
Also das ist auch eine Strategie, finde ich, die würde ich auch so empfehlen. Also habe ich auch angefangen, mache gute Schnäppchen, Spieler, die wechseln, Spieler, die außer Form sind, sowas oder verletzt sind lang,
Wo du ein bisschen
solche
Ahnung hast,
kaufen.
ne, wer die so sind und
Genau.
was die so eine, für so einen inneren Wert sozusagen
Weil
haben.
da macht dein Fußballwissen natürlich schon einen massiven Unterschied.
Genau, wichtig auch, ich habe wirklich nur Bundesligaspieler gekauft, weil ich mich da halt auskenne, und dann eben keine irgendwie Gambles groß eingehen, wollte, wo ich mir nur Spieler kaufe, wo die Zahlen gut aussehen, ich die aber gar nicht kenne. Ne? Also das würde ich
Ja.
auch empfehlen, wirklich sich in dem Markt zu bewegen, in dem
Wo
man
man
auch
Ahnung hat, ne?
confident ist und Ahnung hat, ja.
Genau, und das ist
Genau,
für mich auch ein. Ja, sorry, Adam, mach du.
ich denke auch, dass das Sinn ergibt und eventuell jetzt sogar durch das Update, ja, dass es, sag ich mal, auch nochmal von Vorteil sein kann, wenn man sich wirklich auf die Bundesliga spezialisiert. Also jetzt nicht unbedingt für diese Übergangsphase zur neuen Saison, aber weil es die Bundesliga da eben auch als separaten Wettbewerb geben wird, wo man dann auch mehr Teams sogar noch stellen kann.
Eine super wichtige Info. Also nicht das, wiederhol's nochmal, deswegen habe ich es auch gerade nochmal betont. das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Ich hatte erst diese Ankündigung auch so quer gelesen, dachte, dieses Regionale fällt weg, aber ist gar nicht so.
Genau, also es wird an sich, sag ich mal, schon unterteilt in Champion, Challenger und Contender. Aber halt für die Bundesliga, La Liga und Premier League wird es halt zur neuen Saison auch eine einzelne Competition geben. Da halt auch unterteilt einmal in diese Classic- und In-Season-Competition. Und bei beiden kann man dann jeweils oder bis zu 3 Teams stellen, die auch ja völlig unabhängig voneinander sich entwickeln. Also dann spielt vielleicht deine dritte Mannschaft ja irgendwann in der ersten Division, weil das ist nämlich auch eine Neuerung, ein Division-System, was eingeführt wird. Das heißt, man kann dann auf- und absteigen in den Game Weeks.
Wie genau es geregelt ist, wisst ihr aber noch nicht, ne?
Ja, doch, da sind zumindest einige Zahlen schon mal so ein bisschen illustriert worden, wie das aussehen kann. Also es wird dann natürlich so sein, dass in der ersten Division, zum Beispiel jetzt am Beispiel der Bundesliga in Limited, gibt es dann zum Beispiel 5 Divisions und natürlich in Division 1 wirst du dann die besten Rewards bekommen, aber tendenziell auch eher auf Top-Teams treffen und hast vielleicht in der unteren Division eher mal einen Shot, mit einem ja nicht ganz so guten Team auch was zu holen. Da können sich, glaube ich, eh ganz spannende Dynamiken entwickeln. Aber es soll wohl so sein, dass dann jede Game Week aus der ersten Division zum Beispiel 50% der Leute absteigen und dann kommen irgendwie 20% aus Division 2 hoch und so weiter halt.
Genau, aber absolute Zahlen bezüglich der Stärke der verschiedenen Divisions weißt du aber nicht, oder?
Nein, also es gab ein Beispiel halt für Champion, also diesen Wettbewerb dann für die Top 5 Ligen, wie da die Rewards sind und wie es sich da verschiebt, aber es hängt dann natürlich auch davon ab, wie viele Leute den Bundesliga-Modus dann, sag ich mal, regelmäßig spielen.
Okay, verstehe ich. Übrigens, Grasser sehr aktiv, Grasser 14. Wenn ihr Fragen habt, es wird sich hier schon gerade bei ihm bedankt, auch im Chat, weil der wirklich Ahnung hat. Deswegen, der hat mir diese Woche, wie gesagt, geschrieben und hat auch einen coolen Hinweis noch. Den werde ich auch gleich hier mit reinbringen. Aber wenn ihr Fragen habt, gerne an ihn. Der kennt sich aus und sagt übrigens, dass Grimaldo, natürlich auch an Sven und Adam, ist ja logisch, deswegen sitzt ihr ja hier, Grimaldo spielt ganz intensiv Soraya, hat er gerade gesagt. Und er findet das immer super interessant, wen er so kauft und verkauft und aufstellt.
Finde ich auch. Svenno, soll ich schnell die Frage von der Papis beantworten? Die ist nämlich nicht schlecht.
Ja, dann musst du sie nur stellen und dann darfst du sie auch beantworten.
Er fragt, wie groß unsere Galleries sind und weil er hätte schon ein bisschen Sorge, wenn er hört von dem Update, wenn er viele Karten besitzen würde und ob man die denn die komplette Gallery verkaufen kann und ob man die denn noch los wird.
Das war nämlich eben meine Frage auch an dich, weil du bist ja tatsächlich hier auch mit ihm wahrscheinlich in einem Boot dann auch mit diesen Galleries und deine ist ja auch größer und dementsprechend war die Frage halt auch an dich, wie du das jetzt handelst. Also behältst du die jetzt oder gibst du die ab?
Also meine Gallery ist jetzt ein bisschen über 300 Karten, glaube ich. Ja, und ich behalte die natürlich. Selbstverständlich behalte ich die. Und es gibt Leute, die kaufen ganze Galleries ab. Da kannst du meistens so 40-50% des Wertes kriegen ungefähr. Hängt ein bisschen davon ab. Es könnte natürlich sein, dass die Preise jetzt gerade ein bisschen schlechter werden, wenn es tatsächlich mehrere Leute so tun. Aber die gibt es, solche Händler. Und da kannst du das auch tun. Ich glaube auch, dass ein paar verkaufen werden und dass die Preise etwas fallen werden. Ich würde es nicht empfehlen, jetzt zu verkaufen, wenn du mich fragst.
Weil?
Weil das immer in einem fallenden Markt in das Messer zu greifen, ist nie eine gute Idee.
Ja,
also wenn du langfristig bleiben willst, dann halt durch. Ja. Die werden nämlich massiv wieder steigen, wenn es jetzt richtig sozusagen dieses Update richtig einschlägt und es funktioniert, dann werden die Kartenpreise auch wieder massiv steigen. Und darauf würde ich zum Beispiel wetten.
Auch die alten Karten? Drin.
Ja, natürlich.
Okay. Weil du die halt brauchst, um das hochzuspielen, ne?
Genau, und generell fällt auch der Supply an neuen Karten. Also die werden ja gemintet bei Soraya und verkaufen jeden Monat eine bestimmte Anzahl. Und der fällt seit Monaten, die drehen den Hahn ein bisschen zu. Also deswegen wird auch mittelfristig der Preis irgendwann wieder steigen. Vor allem, wenn viele Leute anfangen dann zu merken, oh, das ist doch cool. Und ich brauche jetzt mehr Karten in den alten auch, damit ich an neue Karten komme. Einfacher, weil du wirst die sonst nicht mehr viel kriegen. Ich nehme an, die werden das Minten ziemlich runterfahren, damit die halt über die alten Competitions die Karten verteilen können.
Und sehr gut, das heißt, es gibt ja zwei Strategien, um einsteigen. Ne?
Genau.
Du machst ein Buy-in mit Masse Kohle, was die meisten vermutlich nicht wollen.
Fairerweise, weil ich weiß nicht, ob es so sein wird.
Nicht gleichzeitig, aber also meine Frage ging nämlich genau in die Richtung, nämlich wie dieser Classic-Modus wieder behandelt wird. Und Sven sagt mehr oder weniger, der bleibt so wichtig und ist so wichtig, dass die Karten da halt dann nicht endlos ins Nichts verfallen, sondern tatsächlich, dass die Preise bei dem neuen System so hoch sind, dass die alten noch so wertvoll sind, weil du in dem neuen dann halt an neue Karten kommst, nur so, weil die Preise wahrscheinlich durch die Decke gehen. Kann ich folgen, ja. Finde ich super. Ja,
machen wir was so. Dein, genau, in meinen Augen auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, ist halt dann zum Beispiel die Frage, ja, ob die New Season Karten dann auch, so wie es bisher war, immer den Bonus bekommen für die aktuelle Saison, weil dann würde das ja, sag ich mal, die alten Karten auch für die Classic Competition, wo ja die neuen theoretisch auch erlaubt sind, dann nochmal zusätzlich schwächen. Sollte es aber nicht so sein, dann könnte ich davon profitieren, wenn ich zum Beispiel habe ungefähr 40 Karten in meiner Gallery und halt relativ viele Bochumer, also bin da bei den Prozenten auch ganz gut, könnte so also am Anfang der nächsten Saison ja einen kleinen Vorteil vielleicht haben in der Classic Competition dann.
Spannend. Finde ich gut. Und dann habt ihr jetzt sozusagen mich schon mehr oder weniger abgeholt, weil eine meiner nächsten Fragen wäre, ich habe jetzt den Augenmerk erstmal, also das Augenmerk erstmal auf Rivals gesetzt, gelegt und will als nächstes, also was mache ich dann als nächstes? Was ist dann sozusagen meine Reise da bei Sorare? Wie gehe ich vor? Kaufe ich Karten von welchem Segment? Wo soll ich einsteigen? Weil mein Problem war vorher, das hatte ich letzte Woche nämlich auch schon gesagt, ich war völlig verloren in dem ganzen Ding. Und ist es so, dass das neue System etwas zielgerichteter zu sein scheint? Ist das so? Und dass ich zumindest dann einen Weg vollziehe, der irgendwie logisch ist und dass ich mich halt nicht so verloren fühle, sondern irgendwie aufgehoben in dem ganzen Ding. Und also, sag ja, mal, was ich dann als nächstes mache. Ich steige bei Rivals ein und gehe mal davon aus, dass Rivals halt der Fun-Faktor da ist. Da hat übrigens auch eben Lostrian gefragt, der Free-to-Play-Charakter fällt da jetzt quasi weg, weil da auch nämlich eine Änderung passiert ist, ne? Das können wir vielleicht auch nochmal kurz vorziehen. Rivals gibt jetzt auch die Möglichkeit, weil wir hatten letzte Woche sehr betont, also ich zumindest, dass ich es sehr, sehr gerne habe, gegen gleiche Waffen zu kämpfen. Weil, warum sollte ich gegen jemanden spielen, der halt mehrere Karten hat? Dann habe ich ja schon mal einen direkten riesen Nachteil. Das wurde aber anscheinend jetzt aufgehoben. Das gefällt mir natürlich nicht so.
Ist natürlich aber
also vorher
auch die Antwort auf deine Frage wie am Einstieg. Mhm. Die werden dich jetzt immer so ein bisschen sanft einen Druck ausüben, Richtung Limited-Karten zu kaufen. Mhm. Und damit quasi schwappst du ja schon Richtung Classic Competition für die ersten Levels Limited. Mhm. Und dann kannst du anfangen, New Season Karten zu gewinnen. Also das macht schon Sinn in gewisser Weise. Ich persönlich finde, aus Designersicht würde ich sagen, der Bruch zwischen Rivals und dem normalen Classic Competition ist noch ein bisschen hart.
Das war nämlich auch mein Punkt. Kommen. Genau das, ja.
Da muss noch mehr, was bessere Rewards wahrscheinlich zur Folge haben wird oder irgend sowas, nehme ich mal an. Das wird auch noch irgendwie mal geregelt werden müssen. Weiß ich nicht, haben sie nichts drüber gesagt. Aha. Aber da, finde ich, muss nachgebessert werden.
Genau, weil ich hatte nämlich dieses Problem, ich hatte das eben so als diesen fehlenden Mittelbauch beschrieben, als wir kurz vorher eben gesprochen haben, dass ich dann irgendwie, deswegen war auch meine Frage jetzt, was mache ich denn nach Rivals irgendwie? Und dann dachte ich, dann ist schon noch eine ganze Ecke da irgendwie gegen diese, in diesem Classic, in der Variante dann gegen so richtige Galleries zu spielen, wie von Sven, um dann neue Karten zu gewinnen, die ich mir eh nicht leisten kann. Und dann bleibe ich sozusagen immer auf Rivals hängen. Da fehlt mir noch irgendwie diese Zwischenstufe. Und Sven hat das gerade anscheinend bestätigt.
Was ich nur ein bisschen schade finde jetzt bei Rivals, weil so lange gibt es das ja noch nicht, oder? Also Sven, du weißt bestimmt genauer, Das ist irgendwie ein paar Monate,
wo es das gibt. Ja, Wochen, oder? Also ganz neu muss das doch sein.
Hm? Ja,
Wochen
die Beta sogar. Schon so seit zwei Monaten oder drei Monaten, würde
okay,
ich
schätzen. Okay, genau, aber was ich sagen wollte, das war halt für mich auch, weil ich war immer ein bisschen abgeschreckt von Sorare. Also ich kenne es ja auch schon länger, auch mit durch Sven. Wir haben da ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Aber für mich war da immer irgendwie eine sehr große Hürde anzufangen, weil das so unübersichtlich und zu viel war. Alles so als Einsteiger. Wenn du niemanden hast, der dich ein bisschen an die Hand nimmt und dir da Sachen zeigt, wie es ja jetzt Adam zum Beispiel auch mit Kesse macht, bist du da schon verloren. Und für mich war Rivals halt echt ein cooler Einstieg. Auch wegen diesem Free-to-Play, okay, ich kann erstmal rein, kann mir was angucken, bin aber trotzdem auf dem gleichen Level wie andere. Also wir kämpfen mit gleichen Waffen, dadurch, dass nur Common-Karten ja auch immer gegen andere nur Common-Karten gespielt haben. Das war für mich halt gut, um da reinzukommen. Und ich denke auch generell hat Sorare dadurch einige neue User gewonnen. Was ich jetzt nur ein bisschen bedenklich finde, ist, dadurch, dass dieses Matching Common gegen Common jetzt aufgehoben wurde und du auch gegen Galleries spielen kannst, dieses Mal reinschnuppern und ein bisschen Erfahrung sammeln halt irgendwie fast weg, beziehungsweise der Spaß daran fällt weg, weil du dann halt gegen fast unschlagbare Gegner spielst, ne, wenn die voll besetzt sind mit irgendwelchen Karten. Und ich verstehe den Schritt, weil natürlich will so Rare, dass die Leute Karten kaufen, ist auch alles okay. Aber das nach so kurzer Zeit schon umzuswitchen, da hätte ich mir gewünscht, dass diese Free-to-Play-Phase, nenne ich es jetzt mal, vielleicht ein bisschen länger dauert, dass die User sich da auch richtig reinfinden können und dann auch mit mehr Selbstvertrauen irgendwie Karten kaufen können und nicht in so Halbwissen.
Ja, ich kann beide Seiten nachvollziehen. Das, was du sagst, finde ich auch richtig, vor allem als Neuer, dass dich dann irgendwie da zurechtzufinden. Aber diesen Schritt schon frühzeitig jetzt auch anzukündigen für die nächste Saison anscheinend, also Sven, du kannst es ja so ein bisschen berichten, dieses alte Modell hat dann wahrscheinlich ins Nirgendwo geführt, mehr oder weniger, ne? Und deswegen haben die dann gesagt, hey, wir machen jetzt hier nochmal einen ganz neuen Ansatz.
Ja, die hatten ja schon viel.
Das sind aber zwei Sachen, ne? Also dieses Matching ist ja sofort, dass du jetzt sofort gegen Karten spielen kannst, wenn du nur kommen hast. Und der große Umbruch ist dann im
August geplant. Genau, ich weiß es, genau, ja.
Also ein bisschen, Phil, wird sich das ja über das Elo regeln, weil du wirst natürlich immer noch gegen Elo-Sachen gematcht. Also die mit den vielen Karten, nehme ich mal an, werden schon relativ schnell hochwandern im Elo. In deinem Fall ist es natürlich irrelevant, weil du wirst die trotzdem treffen. Aber das Sveno zum Beispiel noch nicht gleich. Ja. Um generell zu sagen, wie So Rare jetzt aufgebaut ist, finde ich, war schon immer ein Problem. Viele Jahre, dass die Leute es nicht verstanden haben, wie es funktioniert. Und
genau.
Ich meine, ich selber habe locker ein halbes Jahr gebraucht, bis ich verstanden habe, wie das alles funktioniert. Auch das Trading war ja furchtbar lange Zeit. Ganz zu schweigen, wie du da Geld reinkriegst und sowas in die Plattform. Das war richtig schlimm am Anfang, fand ich. Und bis man mal verstanden hat, wie das alles läuft, wie die Competitions sind, wie man die Taktiken aufbaut hat, ich habe da bestimmt ein Jahr oder eineinhalb gebraucht, bis das wirklich mal halbwegs funktioniert hat. Das, wenn sie das jetzt endlich ändern, und es war eigentlich allen klar, dass das ein großer Schritt sein musste, weil das System, so wie es mal war, auch mit diesem Thresholds und sowas, halt einfach nicht sustainable war in the long term. Da musste was anderes her und das war schon lange im Gespräch, es ist nie passiert und jetzt machen sie halt den großen Hammer, hauen sie da rein und es ist meiner Meinung nach...
Irgendwann musste der kommen.
Ja, es ist auch richtig. Lieber jetzt, als wieder noch ein Jahr zu warten und dann sind die Leute noch investierter. Lieber jetzt.
Interessant. Übrigens, Typhoon Korkut hört uns zu und sagt, super Talk, Jungs, also das gebe ich mal an euch drei weiter. Und Grasser14 ergänzt noch Alejandro 35, also Alejandro und dann 35 heißt der gute Grimaldo bei Soraya. Könnt ihr dann mal euch mal angucken, was der so in seiner Gallery dann anscheinend hat. Ganz spannend. Eine Frage, die noch aufgekommen ist von Usern, fand ich ganz interessant, ist, und das, da gehe ich auch direkt an Grasser14, das hast du gerade, Sven, auch so ein bisschen angedeutet. Es war keine Frage, es war mehr so ein Wunsch von Grasser14, der hat mir, wie gesagt, geschrieben. Und der hat vorgeschlagen, dass wir bei Liga Insider so eine Seite oder so ein Guide bei uns irgendwie verlinken oder eben herzustellen, dass so ein bisschen der Einstieg bei Soraya erleichtert wird. Und wir haben das immer weggelassen, weil wir wir standen halt vor einem riesigen Ding und wir wollten niemals suggerieren, und deswegen finde ich es auch interessant, was du gerade sagst, Sven, dass du mit, sagen wir mal, 10 Minuten Einsatz von uns was zu lesen, da komplett den Überblick hast. Oder würdet ihr sagen, doch, das könnte doch hilfreich sein für den ersten, für die ersten Schritte. Aber was ich immer vermutet habe, dieses ganze Ding ist so groß und so unübersichtlich, dass man den Leuten keinen Gefallen tut, die irgendwie in Sicherheit zu wiegen und dann zu sagen, hey, das hier ist der Guide von Liga Insider für Soraya. Was sagt ihr dazu? Also er hat nämlich sich das gerne gewünscht und ich hatte da diesen anderen Ansatz immer. Könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht in dem neuen System, dass es dann vielleicht tatsächlich ein bisschen übersichtlicher ist und ein bisschen stringenter in der Logik, sodass man dann vielleicht tatsächlich auch so einen Guide viel schlauer verfassen kann? Da interessieren mich eure Meinungen, ob ihr das generell für sinnvoll haltet oder ob ihr eher mal sagt, nee, gebt lieber so ein bisschen Basisinfo, so wie wir es bisher gemacht haben, und dann sollen sich die Leute da einfach selber reinfuchsen. Das hat auch gerade jemand im Grasser 14 selbst hat das Wort reinfuchsen nämlich auch benutzt. Und davon bin ich eigentlich immer der Fan, weil dann die Verantwortung halt bei dem ist, der spielt. Ich will nicht, dass die ganze Zeit in Anführungszeichen die Verantwortung trägt, so einen Guide zu verfassen und dann wird sich darauf berufen, falls ihr versteht, was ich meine. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt.
Ja, soll ich? Wer will?
Ja, fang ruhig mal an.
Also ich würde sagen, an sich hast du da recht, Sven. Ich wäre auch sowieso vorsichtig, weil die Fallhöhe ist hier natürlich ein bisschen anders als bei Kickbase, wo es, sag ich mal, im schlimmsten Fall um 3 Euro oder 4 Euro im Monat geht. Mhm. Kannst du natürlich hier mit 10.000 Euro investiert sein. Und ich würde es auch vergleichen immer mit einer mit einem Börsenspiel, wo du mit echtem Geld hantierst. Also du musst ein bisschen Ahnung haben, was du hier tust, und du solltest dich vorher informieren. Und das ist auch deine persönliche Verantwortung, wenn du mit deinem Geld was machst. Ich finde es immer seltsam, Leute, die da die Schuld auf andere Leute schieben. Aber nichtsdestotrotz, ob das in Zukunft besser wird, ich hoffe ja. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Also ich wäre vorsichtig mit sowas, weil wer weiß, was die tun. Und Soraya hat eine Geschichte darin, dass sie sich nicht sonderlich offen sind, damit zu kommunizieren. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, zu wissen, was sie gerade wirklich tun.
Das ist häufig so. Also immer, wenn ich so ein bisschen zum Beispiel bei dir gefragt habe, hey, erklär mir mal ganz kurz dieses und dieses, und dann hast du mir so zwei da Links geschickt. Und da war niemals so diese komplette Transparenz für mich da. Anscheinend ist das so ein common theme bei denen, ne? Irgendwie so ja, 100% also klar sind die Sachen häufig nicht.
Die haben einen schlechten Ruf, was das betrifft. Lass mich so sagen. Okay. Sie haben mehrfach versprochen, das besser zu machen. Mhm. Und Teil davon ist zum Beispiel jetzt auch diese Product Roadmap. Dass sie das jetzt mal offen und klar kommunizieren. Es ist natürlich wieder mal nicht alle Infos. Ist vermutlich auch schwierig, weil das Spiel ist einfach riesig groß. Also ich meine, das muss man ihnen auch mal zugutehalten. Deswegen ist auch ein Leitfaden halt schwierig, weil es ist wirklich viel und es ist komplex und es ändert sich auch. Also ob das in Zukunft besser wird? Ich wäre vorsichtig.
Okay, aber du, also und deswegen Adam, vielleicht auch ganz interessant zu dieser ganz konkreten Frage, würdest du eher so einen Guide empfehlen oder würdest du sagen, wie Sven, ich das anscheinend so rausgehört habe und was so meine Bedenken bisher auch sind, dass man, wie gesagt, die Basisinfos rausgeben sollte, aber dass wenn den Machern des Spiels sogar das in Anführungszeichen zu unübersichtlich ist, dass die nicht mal alle Infos rausgeben können, dass dann auf der zweiten Stufe wir nicht uns anmaßen, dann selbst eben diesen Überblick schaffen zu können, weil das gar nicht geht.
Ja, also ich denke schon, dass es den Leuten helfen kann, wenn man da einen Guide erstellt. Sag ich mal jetzt auch, wenn die Änderungen dann wirklich implementiert sind, könnte sich das ja auch so ein bisschen auf die Bundesliga fokussieren. Genau. Würde dann halt auch zu Liga Insider passen. Mhm. Aber bei Soraya ist ja generell auch, sag ich mal so, ja diese, ich sage einfach mal Scouting-DNA so ein bisschen verankert. Deshalb spielen da einerseits ganz andere Parameter irgendwie eine Rolle, die man ja erklären kann, aber nichtsdestotrotz ja, ist es so ein bisschen der Anspruch, sag ich mal, des Games, auch so einem Global Approach zu folgen, dass sich das dann halt einfach nicht nur auf die Bundesliga erstreckt. Und es sind halt eben viele Informationen. Und wie Sven auch schon richtig gesagt hat, wurde da auch oft halt einiges in der Kommunikation verschlafen. Mhm. Jetzt diese Product Roadmap würde ich da eigentlich eher positiv einordnen, auch wenn vielleicht noch nicht alles bekannt ist. Mhm. Da kann man halt eigentlich nur hoffen, dass es so ein bisschen transparenter gestaltet wird und ist dann, ja, man dann vielleicht gar nicht darüber sprechen muss, ob sowas überhaupt nötig ist, sondern man sich die Sachen selber zusammensuchen kann. Aber das muss man abwarten.
Okay, bin ich gespannt. Phil, für uns beide wird das dann vielleicht auch noch, klar, wir haben uns jetzt schon ein bisschen einen Überblick verschafft, aber wenn das alles ein bisschen transparenter wäre und wir könnten dazu auch was beitragen, warum nicht? Ich bleibe auf jeden Fall dann auch über den Podcast hinaus sowieso jetzt, also ihr seid richtig cool, besonders Adam und Sven, also Phil natürlich auch, aber Phil ist ja Neuling, wie ich. Und ihr beide seid halt tatsächlich da schon im Game drin und deswegen finde ich es richtig cool, dass ihr eure Ideen auch mit uns teilt. Und dann, wenn mal wieder was ansteht bezüglich Soraya, dann hole ich euch auch wieder zusammen. Ne? Dann machen wir das nächste Update sozusagen. Und vielleicht können wir in Gemeinschaftsproduktion so, zwar, also ich würde das dann natürlich übernehmen, aber in Rücksprache dann mit euch so zwei, drei Sachen auch für die Community verfassen, weil ich will halt, dass die, also ich will immer, dass man die Option hat, sich was anzugucken. Bisher war es tatsächlich so, was alle abgeschreckt hat, dieses Chaos in Anführungszeichen, und dementsprechend haben dann alle gesagt, das ist mir alles zu suspekt, hier kann ich nicht spielen. Und da den ersten Schritt zu machen, so ein bisschen da diese Hürde zu überwinden, klar, das würde ich gerne übernehmen, aber dann würde ich halt explizit auch formulieren, ich übernehme hier keine Verantwortung für all eurer Handlungen und ich kann euch hier so ein bisschen zeigen, was so den Start angeht. Da bin ich auch dabei, aber ansonsten müsst ihr euch da schon selbst zurechtfinden. Eine ganz interessante Frage, weil es ist jetzt einfach mal außer der Reihe, die ist von Benny Fuchs, Mr. 3:1. Der hat was ganz Konkretes gefragt, nämlich auch zu den Punkten, weil er das von Spitch nämlich kennt, hat er geschrieben, dass da die Abrechnung immer sofort nach den Spieltagen war. Und wir wissen von Kickbase ja, die Korrekturen laufen da häufig noch rein und deswegen ist die Abrechnung immer einen Tag später. Bei Comunio ist das übrigens genauso. Und ich weiß es natürlich, weil ich den Überblick bei Opta habe, dass eben noch massiv Korrekturen reinkommen. Könnt ihr mir ganz kurz sagen, und Benny Fuchs, Mr. 3:1, dass er sicher ist, gibt es nachträgliche Korrekturen oder wird das Ding sofort dicht gemacht, wenn die Competition, die reale, tatsächlich rum ist?
Also bei Rivals gibt es tatsächlich fast keine Korrekturen. Da wird halt, sag ich mal, für den Spielfluss und dieses Ranglistensystem kriegt man da das Ergebnis immer relativ schnell, aber ja, in den Pro-Competitions passiert das schon durchaus noch, dass halt bis, sag ich mal, Dienstag oder Freitag 16 Uhr, das sind ja dann die Zeiten, zu denen die Game Week endet, dass da nochmal korrigiert wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztes Wochenende beim Bundesliga-Specialist noch gehofft, dass ich irgendwie 0,6 Punkte...
Ja, das hast du uns reingeschrieben, dass es ganz knapp war, genau.
Ja, genau, dass ich die noch raushole, hat dann leider nicht geklappt. Genau, aber da wird schon noch korrigiert, auf jeden Fall.
Okay, interessant. Das verschafft für mich auch ein bisschen Vertrauen. Deswegen finde ich das bei Kickbase immer cool, dass da, also im Vergleich zu Spitch damals, da habe ich bei Spitch auch immer gesagt, ihr wisst, dass da noch Korrekturen reinkommen und das ist dann, also ich kann beide Seiten verstehen, wenn du nicht korrigierst, dann holst du halt so ein bisschen den Zufall noch mit rein, ob der Caller des Spiels bei Opta das dann auch alles richtig gesehen hat, beziehungsweise deren AI, und dann kannst du das auch mit unter den Zufall halt packen und sagen, ja, das ist halt Teil des Spiels sozusagen. Aber ich finde es irgendwie cooler, wenn das wahre Spiel irgendwie relativ sicher abgebildet ist und du dafür ein bisschen mehr Vertrauen hast, dass die Werte dann auch stimmen. Das finde ich cooler.
Bei Rivals ist ja aber auch nochmal eine andere Sache, weil gerade wenn wir jetzt so Bundesliga-Konferenz zum Beispiel angucken, wo viele Spiele gleichzeitig stattfinden, und in der Arena vor allem geht es ja auch um diese Win-Streaks. Und wenn du dann immer noch ewig warten musst, bis ein Ergebnis kommt.
Das hat Adam auch eben gesagt mit dem Flow. Ja.
Genau. Du danach aber halt schon die nächsten Spiele hast, dann endet es im kompletten Chaos. Deswegen macht es an der Stelle meiner Meinung nach schon Sinn, das dann wirklich mit Abpfiff auch zu beenden. Einfach um ein klares Ergebnis zu haben.
Dann habe ich noch eine Frage, das ist meine letzte in dem Moment, aber vielleicht habt ihr noch was auch zum Diskutieren. Ganz konkret, Sven hat so ein bisschen auch schon angedeutet, was er so empfehlen würde generell. Aber welchen Typen würdet ihr denn generell, also welchen Typen Mensch würdet ihr denn so Rare gerade empfehlen? Was wären da so eure Ideen? Was sind so Qualitäten, die man mitbringen muss? Also offensichtlich muss man irgendwie ein bisschen Zeit mitbringen, weil wenn Manu hier 21 Stunden verbringt, um irgendwie gut zu sein, das scheint ja schon mal eine Hausnummer zu sein. Und dann muss man ein bisschen sich da durchforsten durch die ganzen Dinge. Oder was sagt ihr so? Was sollte man so mitbringen? Für wen ist das was und für wen ist es nicht? Sven hat zum Beispiel schon ganz großes Argument gemacht und hat gesagt, du solltest auf jeden, oder Adam, was, du solltest da nicht irgendwie völlig unvorbereitet reingehen und irgendwie blind erstmal ein paar Karten kaufen, wenn du wenig Ahnung von Fußball anscheinend hast. Schon mal ein guter Hinweis. Haut mal so ein paar Sachen raus. So ganz spontan. Gute Frage. Wen ist das was? Wem würdet ihr es empfehlen? Würdet ihr es, ihr habt doch ein paar Kumpels. Wem empfiehlt ihr das so? Empfiehlt ihr das so? Und wem eher nicht?
Also musst du auf jeden Fall ausgeprägtes Fußballinteresse haben und am besten auch möglichst weit gefächert über verschiedene Ligen. Und ich würde sagen, strategisches Denken. Also du baust solche Sachen ja langfristig auf und musst es auch als Investment sehen. Also vielleicht auch ein bisschen die Basics vom Börsenhandel und so verstehen. Weil es geht auch um Kauf und Verkauf und steigende und fallende Kurse.
Ja.
So, das wäre eigentlich so das. Und ja.
Dadurch ist die Hürde schon relativ hoch, ne? Also, du würdest das jetzt nicht deinem Sohn jetzt so einfach mal zwischen Tür und Angel sagen: Hier, spiel mal ein bisschen Soraya.
Nein, also Rivals könntest du machen, finde ich. Rivals ist wirklich easy und angenehm. Aber das Richtige, der Pro-Bereich, da musst du schon auch ein bisschen wissen, was du tust. Das ist nicht für einfach mal hier wild kaufen und aufstellen. Da wäre ich vorsichtig. Aber es macht auch eine Menge Spaß, wenn man sich das reinfuchst und das richtig gut läuft. Es ist halt wie ein Börsenspiel, aber statt mit Firmen beschäftigst du dich hier mit Fußballern und investierst in Talent und in Perspektive. Aha. Und das macht eine Menge Spaß. Also wenn du einen Fußballer verfolgst, die dann auch wechseln und
genau.
werden alt und irgendwann retiren die Karten und du hast so Legends und sowas, das hat schon was. Also mir gefällt das, dieser langfristige strategische Aspekt, und das macht für mich den größten Spaß, muss ich sagen.
Ja, finde ich gut.
Ganz, ganz wichtig finde ich noch, man sollte zumindest, auch wenn man nicht viel Geld investieren muss, aber finanziell auf soliden Beinen stehen, sage ich mal, und nicht irgendwie am Existenzminimum leben. Sonst kann das nämlich ganz schnell in eine ganz böse Richtung gehen.
Dafür warnen wir auch immer.
Und genau, wenn man irgendwie, genau, wenn man generell irgendwie zu Spielsucht oder sowas neigt, dann kann das auch ganz böse ausufern. Also da sollte man sich wirklich Gedanken machen, okay, was habe ich zur Verfügung, was bin ich bereit zu investieren, und das dann mit Sinn und Verstand und nicht einfach...
Würde ich voll unterschreiben, übrigens. Ja. Mhm, da finde ich, war aber zum Beispiel Spitch schwieriger, finde ich persönlich.
Also das zu handeln?
Ja, ja, genau. Also das war ja wirklich mehr oder weniger Glücksspiel. So Rare, finde ich, ist kein wirkliches Glücksspiel.
Ja, du redest auch von Strategie. Also ist natürlich alles immer Glück, also in den Turnieren selbst. Also wir maximieren potenziell mit der Dauerkarte eure Chancen, aber wir können ja auch keine Garantien aussprechen, dass das genauso natürlich rauskommt dann. Deswegen ist es immer auch ein Glücksspiel. Aber du sagst, diese ganzen Handlungen dazwischen drin und wie du alles aufbaust, da ist schon viel Strategie auch involviert. Und dadurch, dass die Hürde da schon mal so groß ist, kann man dann schon mal unterstellen, dass jemand da auch so einen ganzen Überblick irgendwie so ein bisschen mehr auch im Leben hat und auch über seine Finanzen und dementsprechend dann auch, wovor ich immer warnen kann, Alter, setzt bitte da niemals was ein, was ihr erstens nicht habt, und immer nur einen ganz geringen Prozentsatz von dem, was ihr so zur Verfügung habt, weil ansonsten ergibt das keinen Sinn.
Also würdest du ein Glücksspiel machen, das süchtig machen soll, wäre die erste Regel, du musst es möglichst einfach machen und die Leute einfach machen, Geld zu investieren und
ganz genau.
und zu verlieren. Das ist ja bei Story Rare überhaupt nicht der Fall. Also das ist ja unglaublich schwierig, eigentlich da reinzukommen. Aha. Es ist ein bisschen wirklich wie bei der echten Börse. Du musst halt einfach eine Menge Wissen vorher akquirieren, bevor du wirklich die ersten Schritte überhaupt machen kannst. Und das ist auch per Design in gewisser Weise so gemacht. Und das finde ich auch okay so. Das ist natürlich mit Rivals jetzt irgendwie nicht sonderlich kompatibel, und das versuchen sie jetzt näher zusammenzukriegen, und ich denke auch, das wird funktionieren, deswegen passt auf, was ihr macht. Aber es ist auch nicht leicht, da reinzukommen und Geld zu verlieren, meiner Meinung nach. Also da musst du schon, ich meine, jetzt wird es immer einfacher, jetzt gibt es ja Kreditkartenzahlungen und alles, vorher gab es ja, musst du dein ETH-Wallet anschließen, dann musstest du erstmal rausfinden, wie die ganzen Kryptosachen
funktionieren. Das hast du alles durchgemacht in dem Jahr, in der Lehrphase, ja.
Lernen. Das ist jetzt alles schon wirklich einfach.
Jetzt gibt es sogar
PayPal. Es ist wirklich einfach geworden mittlerweile, aber immer noch deutlich schwieriger, als das Pitch jemals war, zum Beispiel.
Adam, hast du noch einen letzten Hinweis? Also wem würdest du es empfehlen und warum oder wem nicht?
Ja, viele gute Punkte habt ihr schon genannt. Also ja, natürlich Leuten, die da irgendwie Spaß auch an Fantasy-Spielen generell haben, für die kann das was sein. Man muss sich natürlich im Klaren sein, das Geld kann halt auch verloren gehen einfach, deshalb nichts ausgeben, was man halt so nicht hat. Und generell, ja, sich halt wirklich viel Zeit nehmen, auch damit zu beschäftigen. Wir haben ja auch schon gehört, dass es halt ja vielleicht nicht ganz so einsteigerfreundlich ist und dass man halt ja Fehler vermeiden sollte. Auch zum Beispiel, das ist auch ein Fehler gewesen, der mir passiert ist am Anfang der letzten Saison. Dachte, okay, also wir hatten ja in der letzten Woche auch ja, das Stichwort Flagship-Transfer, hattest du es, glaube ich, genannt, Svenno, und habe mir dann halt zum Beispiel Allaire geholt für 45 Euro, weil ich halt einfach relativ wenig Markt- und Preiswissen und sowas hatte. Ja, und das ist dann halt nach hinten losgegangen, aber war eine Lektion und für mich so auch okay. Aber ich würde das Spiel jetzt halt nicht so angehen und spielen, wenn ich dann ja damit, sage ich mal, nicht leben kann oder das dann nicht verkrafte, sowas.
Finde ich gut. Und dafür vielleicht hilft ja in die Richtung auch für so zwei, drei Leute da draußen so ein bisschen unser Podcast. Dafür ist der unter anderem auch da. Wir haben jetzt auf jeden Fall viele Punkte sind wir durchgegangen, so ein bisschen einen Überblick verschafft, dass wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen in dem Spiel auch haben, wenn wir da einsteigen wollen. Und wir würden jetzt hier ganz konkret wieder einsteigen, und Phil kommt jetzt wieder so ein bisschen mehr mit ins Boot. Wir sind nämlich hier wieder in der Arena zugange, wo du ja zu den 0,5 Besten gehörst, 0,5%. Ich hole mir wieder hier das Ticket, ne? Ihr seht ja meinen Bildschirm. Ich gehe hier drauf wieder, ne? Also ich habe schon wieder vergessen, wie ich es machen muss, richtig?
Jo, genau, und dann Claim-Ticket.
Genau, und dann gehe ich hier in diese Arena und entere hier, ne? Für dieses Spiel.
Genau, und auch erstmal noch eine Neuerung rechts. Siehst du ja, sage ich mal, deinen Fortschritt bei diesen Boxen. Und da war jetzt auch noch eine Änderung, dass man jetzt immer für 3 Siege in Folge halt eine Box bekommt. Sonst war das so, dass das quasi nicht resettet wurde. Also du kannst natürlich mehr erreichen, dann auch 5 oder 7, aber es fängt dann halt, sag ich mal, wieder neu bei 3 an.
Top. Und hier ist jetzt.
Aber je länger die Streak ist, desto höher auch die Belohnungen, ne?
Da kannst du uns ja
das berichten. Angekündigt.
Also mehr als Tickets brauchen wir.
Theoretisch.
Dann gehen wir mal hier drauf und wir checken mal unser Line-up. Und Phil, du hast das wieder mitgebracht wie letzte Woche. Wir haben es dann schon so ein bisschen angepasst. Erzähl mal so gerade so ein bisschen, was ist so gerade deine Herangehensweise, wie du es in der Bundesliga machst. Das interessiert mich. Ich hoffe, Liga Insider spielt da eine kleine Rolle, weil sonst wäre das ja doof. Genau,
das schaust du hier weg.
So sieht's aus.
Nee, ja, also klar, Liga Insider spielt da eine Rolle. Du hattest ja oder ihr hattet es ja auch letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet. Wurde ja auch schon öfter erwähnt, ich hatte mir für die Kickbase Championship zum Beispiel so ein kleines Tool gebaut, wo ich anhand von euren Ratings und einer Budgetgrenze und noch so ein paar anderen Parametern
Willst du es mal kurz das zeigen?
Theoretisch bestmögliche Line-up berechnen, genau, kann ich
dann
auch
hol ich
machen.
Dich mal hier rein.
Einen Moment.
Ja, wir nehmen auf jeden Fall Kobel, das sehe ich hier schon.
Ja. Also ich teile gerade mal.
Dich, ja.
Das, ihr müsst aber was sehen. Genau. Kurz zur Erklärung. Ihr habt ja das Spieltagsranking genauso wie für die Kickbase Championship, habt ihr ja auch für Sorare, wo ihr pro Spieltag dann die Spieler bewertet. Das nehme ich mir dann als Grundlage und berechne mir dann auch anhand von einem gewissen Budget, was jetzt bei Rivals dieser L15 wert ist, das theoretisch beste.
Genau, und für jede Partie ist dieser Wert ja unterschiedlich. Ne? Für Dortmund gegen Freiburg ist der gerade bei 260, genau. Deswegen steht das da oben auch.
Genau. Also wir haben hier ein Cap von 260, was wir maximal ausgeben dürfen für unsere 5 Spieler. Dann sind hier noch so ein paar Parameter, da kann ich zum Beispiel sagen, okay, das Rating muss höher als X sein und die Spielzeit, wenn ich zum Beispiel keine Ersatzspieler habe, nehme ich immer so 60 bis 63 Minuten. Das ist meistens so die Range, wo ihr die Startelf-Spieler bewertet. Genau, und hier hat man dann die ganzen Teams. In dem Fall wollen wir uns ja das Lineup für Dortmund gegen Freiburg anschauen. Deswegen seht ihr hier bei den beiden Mannschaften auch die 5 drin, weil wir dürfen ja theoretisch maximal 5 Spieler pro Verein stellen und die anderen sind eben 0, weil uns nur die Partie interessiert.
Man klickt auf Go
genau.
Und dann holt er dir was raus.
Genau. Genau. Wenn ich dann hier auf Parameter übermitteln drücke, also hier ist jetzt nur ein Bild als Beispiel, dann wird eben das Line-Up hier rausgespuckt, was das theoretisch Beste ist, anhand von den Liga-Insider-Ratings innerhalb der
Top. Und so hast du es uns auch letzte Woche geschickt, dann haben wir aber da schon Änderungen vorgenommen, weil du zum Beispiel, also ich sehe hier Kobel und da kann ich auch hier schon mal direkt bei mir, also das stelle ich jetzt hier nicht ein, das könnt ihr im Geiste mitmachen, Kobel wird gesetzt, weil wir haben letzte Woche festgestellt, zu 0 ist wichtig und Dortmund spielt halt eher zu 0 als Freiburg. Genau. Ist ja logisch. Und dann sind wir, ich muss hier noch einmal zurück, hier bei der Abwehr unterwegs. Und hier sehen wir nämlich Hummels. Und da wäre ich jetzt auch als Mensch dann skeptisch bezüglich, und du bist ja auch ein gebranntes Kind, Phil, wegen Kickbase und Hummels. Da gehen wir doch dann eher sicherer auf Schlotterbeck wahrscheinlich, ne?
Genau, der ist preislich auch in einer ähnlichen
weniger,
Range.
Genau.
Ich glaube sogar ein Punkt, eins weniger, genau. Persönlich bin ich auch bei Höfler.
Genau, dann bist du bei Can, den habe ich gleich nämlich hier auch drin. Und Donny Malen finde ich auch smart. Genau. Der ist ein bisschen günstiger als Füllkrug, nehme ich an. Warte kurz, 63, ja, 51 finde ich auch gut. Das Matchup passt auch super.
Deutlich günstiger.
Und dann ist der 5. Mann, also Schlotterbeck Hummels. Den Switch würde ich auf jeden Fall machen wegen Unsicherheit bei Hummels. Obwohl Hummels, wenn wir ganz sicher wären, dass Hummels spielt, ist Hummels der bessere Mann. Deswegen ist das hier auch richtig, das Ranking. Und dann bei Höfler ist halt so ein Allround-Spieler. Ne? Und die Frage eben war schon im Chat von Grasser14, wie ich so die verschiedenen Algorithmen, also ich persönlich als Neuling, Phil, du kannst damit einsteigen, wie du die so empfindest bezüglich Kickbase und Sorare mal im Vergleich. Also da gibt es Pro und Contra für alles. Ich finde es bei Kickbase besonders cool, dass das super transparent ist und dass du da immer mitverfolgen kannst, was da genau passiert. Und bei Sorare ist es so, dass du auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Mix da drin hast und dass du für jede Position, also dass die ähnlich wertvoll gefühlt ist. Bei Kickbase hast du manchmal so das Gefühl, dass du genau weißt, ah, die Positionen sind hier viel, viel wertvoller. Und das ist so ein bisschen, also das ist aber auch Pro und Contra, genau in dem Punkt, weil du hast bei Sorare manchmal das Gefühl, da brauche ich ein bisschen mehr Glück und bei Kickbase kann ich das viel besser planen. Also für mich so auf den ersten Blick für und wieder für beides und ich spiele beides gerne. Also ich kann mich da mit beiden anfreuen.
Genau, also für mich ist auch, also Transparenz ist bei Sorare, okay, finde ich, schon gegeben. Also wenn man jetzt so während dem Live-Spiel auf einen speziellen Spieler geht, dann bekommt man da auch eine relativ detaillierte, okay, Aufschlüsselung, wie sich die Punkte zusammensetzen. Also die Transparenz ist für mich da schon gegeben. Was du eben erwähnt hattest wegen dem Balancing von den Positionen, da bin ich bei dir. Das finde ich bei Sorare deutlich ausgeglichener als bei Kickbase, wobei es bei Kickbase jetzt durch das letzte Update, was, glaube ich, Torhüter auch noch mal ein bisschen hochgehoben hat, auch besser geworden ist im Vergleich zu den Anfangszeiten. Aber generell finde ich das Balancing bei Sorare gelungener zwischen den Positionen. Aber in gewisser Weise ist das schon alles vergleichbar. Also so gravierend sind die Unterschiede.
Und Sven hatte das letzte Woche auch schon so ein bisschen angedeutet, wenn der eine Spieler da gut ist, kannst du davon ausgehen, dass er in dem anderen Spiel auch gut ist. Also das passt schon mal. Und dann ganz konkret hier auf das Spiel. Wir haben hier als fünften Spieler haben wir Höfler vorgegeben. Deswegen kam ich ja gerade drauf, dass der so ein Allrounder ist. Und wir gehen aber auf jemanden, der wahrscheinlich noch unterbewertet ist weiterhin, weil er halt einfach zu wenig Spieler hat. Wir haben da ein Threshold drin bei Liga Insider bezüglich der Spieler und Marzen hat halt noch nicht genug. Und man sieht es aber auch zum Beispiel, also Sorare arbeitet ja selber mit Opta-Daten, dass wir dann, wenn wir hier die Pässe vorgeschlagen haben, da hatte Adam auch letzte Woche darauf hingewiesen, da ist Marzen halt noch super unterbewertet, auch weil der halt auch von Chelsea da halt andere Werte bekommen hat. Und dementsprechend ersetzen wir Höfler durch Marzen und gehen all Dortmund-Team, ne? Wir machen Schwarz-Gelb heute. Nice. Genau. Gut, dann switche ich mal kurz auf. Ja, hast du schon selber rausgenommen. Top. Wir gehen auf Continue und stellen den Kapitän auf. Da dürft ihr alle mitmachen. Wer ist unser Kapitän?
Also meine Idee wäre Schlotterbeck.
Ja, kann ich.
Viele Zweikämpfe, viele Pässe.
Altes Team, ist gefährlich nach Standards.
Genau.
Malen, wenn der trifft, ne? Aber Sven hat gesagt, Doppeltreffer sind ja gar nicht so wertvoll, dann Schlotterbeck vielleicht sogar sicherer.
Schlotti ist gut. Schlotti ist gute Wahl.
Marzen ist halt auch relevant. Also ich würde zwischen Marzen und Schlotterbeck entscheiden. Aber machen wir mal Schlotterbeck. Und dann sind wir hier wieder bei der Taktik. Wir hatten letzte Woche mit Tiki-Taka alles zerlegt. War genau richtig. Übrigens gegen Heidenheim, das hatten wir auch im Artikel erwähnt, da ging halt einiges. Und jetzt gegen Freiburg ohne Ginter vermute ich mal auch, dass da einiges geht. Ne? Deswegen gehen wir hier wieder mit Pässen. Top. Genau. Und dann geben wir das Ding ab. Kaufen natürlich nichts. Also ich kaufe nichts. Und was sind hier so gerade die Preise? Marzen, ja, waren ordentlich, ne? Can, 10,99 €. Ist auch nichts. Und dann schon bin ich dabei. Jungs, dann werde ich mal auf 2-0 stellen. Ich kriege ja wahrscheinlich wieder einen Loser-Gegner, hat Sven gesagt, nach dem Elo-Rating. Und dann, wenn wir das dritte Mal uns treffen, ich freue mich da über ein Set schon drauf, weil die Runde mit euch ist immer mega entspannt und cool und informativ. Und da gibt es mit Sicherheit dann in der Zwischenzeit noch viele Infos. Und dann werde ich euch berichten, dass ich dann eine Streak von 27-0 habe oder so. Was ganz verrückt ist.
Geil.
Eine kurze Info noch, weil man es gerade eben auf dem Bildschirm sieht, da ist einer rot markiert.
Der Biggest Rival.
Auf der rechten Seite. Der
Manu.
Das ist der Manu.
Genau. Es wurde gewünscht, dass es ihn erwähne, ihr dürft ihn gerne anfragen. Er ist immer bereit für Matches, nur weil man jetzt...
Genau, und das wurde auch im Chat eben super Hinweis und richtig cool. Also erstmal grüße ich Manu, ein richtig feiner Kerl, richtig cool. Raucht Shisha und ist ein ganz relaxter Typ. MB210387. Richtig? Das ist sein Name und wenn man den sucht, findet man den dann. Ist das richtig so, Phil?
Genau. Manu, also, bester Mann.
Also er hat mir extra gesagt, ich darf es gerne erwähnen. Ne? Ihr dürft ihn gerne anfragen. Er ist immer bereit für Herausforderungen.
Das hören wir doch gerne. Dann machen wir Sorare jetzt zu. Ich bedanke mich schon mal bei euch für die wirklich coolen Informationen und der Chat hat es ja auch bestätigt, dass es cool ist. Jetzt gucke ich noch einmal, weil ich den ja gerade nicht on hatte. Glücksspielcharakter der Papis, genau, das machen wir immer, das ist einfach super wichtig. Lostrian, was haben wir hier noch? Ja, dann sind wir schon dabei. Dann sind wir doch schon dabei, Phil, und machen das mal hier zu und sind bei Kickbase, machen jetzt wieder den harten Switch, gehen von dem einen Team, was All Dortmund war. Bin ich mal gespannt, wie viel Dortmund hier diesmal dabei ist. Ich weiß, ein Spieler ist sicher bei dir. Ich habe es ja auch schon gesehen, wer es ist. Aber ich habe ihn ja auch als ersten reingestellt eben. Du bist mit einem 4-2-4 und XD12 hat auch mit eingestimmt, hat gesagt, das sei eine gute Formation. Und ich habe gesagt, den hier hast du auf jeden Fall drin. Ich glaube, wenn es einen Kapitän gäbe bei Kickbass, wäre das dann Kapitän fürs Wochenende, richtig?
Also wie gesagt, ich werde ja immer so als Kramaric-Jünger verschrien. Und irgendwie hat es auch immer gepasst, wenn ich im Podcast war, ja, dass er ein gutes Matchup hatte. Aber das war wirklich Zufall. Also ist jetzt nicht so, dass er jede Woche...
Ich mag den, dann übernehme ich jetzt deinen Kramaric. Wir machen mal den Vierersturm voll. Wir gehen bei dir mit einem Dortmunder vorne rechts. Und du hast gesagt, Donny Malen müsste passen. Genau. Habe ich dich im Podcast auch von überzeugt. Der ist ja mein Shrimp. XD12 hat ihn auch aus Shrimp. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und gegen Freiburg, da könnte schon was geben. Und dann hast du gesagt, du stellst aus dem Topspiel echt Kane auf, ne? Vertraust du ihm? Auch für den Preis. Ist das, wie viele Tore macht er denn gegen Leverkusen?
Also eins macht er auf jeden Fall. Ich denke, dass auf jeden Fall beide treffen werden. Also das wird nicht 1-0-0-0 oder so ausgehen. Und ein Spieler, der sich selber in den wichtigen Spielen da sieht als der entscheidende Mann und dann muss er auch liefern jetzt. Jetzt ist Crunch-Time, jetzt muss er da sein. Und ich glaube, er macht auch seine Bude.
Sven, dein halber Landsmann, der liefert für uns, habe ich gehört. Und dann gehen wir jetzt erstmal mit Girassi, ne? Wir machen jetzt erstmal die erste Nummer und switchen dann auf die zweite, die wir dann noch da entwickelt haben. Weil wir sind uns unsicher, also insgesamt auch, wir besprechen ja gleich Redaktion nochmal, wie gerade der Stand ist, aber Undav soll wohl angeschlagen sein. Ich gucke mal, was der letzte Stand ist. Und wir gehen eher mit Girassi, selbst wenn er von der Bank kommt, sind wir drei hier einverstanden, dass das ein Gamble wert ist, weil wir wollen ja hier volles Rohr gehen und wenn es gegen Mainz hier klickt, dann macht er ja vielleicht drei.
Ja. Also Undav und Girassi sind ja beide fraglich, ne?
Genau.
Einer wird spielen müssen. Aha. Da bin ich mir relativ sicher und ich sehe aktuell bei Girassi die Chancen höher, dass er spielen wird, als bei
Undav. Ist für mich auch so gefühlt. Und Hoeneß vermeidet halt Festlegungen bei Girassi, ja, aber wir legen uns jetzt fest. Du hast im Mittelfeld, hast du zwei, die darfst du jetzt selber verkünden. Wen haben wir?
Genau, also du willst die erste Variante jetzt erstmal, ne?
Genau, erstmal die erste mit...
Genau, das war dann mit Sabitzer und Olmo.
Genau. Olmo. Sabitzer ist ja ähnliches Matchup wie... selbes Matchup wie... Malen, passt. Und Olmo ist ein bisschen riskanter, ne? Gegen Augsburg, die sind halt ekelhaft, aber nicht verkehrt. Der Junge kann es ja. Im Tor gibt es, glaube ich, wenig.
Das stellen, glaube ich, alle die Woche.
Möglichkeiten. Da müssen wir Perwan nehmen. Hat zu null Potenzial gegen Union und schlecht ist der auch nicht. Und dann sind wir bei der Abwehr, Phil. Jetzt hast du wieder ran. Ich finde, links der Pick ergibt sich auch von selbst. Der gefällt mir. Ja,
da haben wir Mittelstädt.
Ja, und das, ihr müsst wissen, wir hatten erst Undav und Girassi drin. Dann kam die Meldung rein, dass Undav unsicher ist, haben dann auf Malen geswitcht. Und weil wir werden gleich die erste Änderung machen, wir müssen ja dreimal Stuttgart hier reinbringen. Ne? Das geht ja gar nicht anders. Aber aktuell in der ersten Version sind erstmal nur zwei drin, weil wir Undav schon ersetzt haben durch Malen. Nur, dass ihr das wisst da draußen. Daneben spielt...
Da hatten wir dann Schlotterbeck.
Schlotterbeck.
Oder Ordetz.
Den Kleinen, genau, aber...
50-50.
Genau.
Genau. Und dann hatten wir noch Marzen mit drin.
Und Marzen bleibt auch drin, ne? Der bleibt auch später drin. Genau. Und daneben Meinka.
Meinka, genau.
Genau. Der hat mir sowieso gefallen. Der habe ich euch auch im Podcast gesagt, der hat mir gegen Dortmund gefallen. Skiri als Innenverteidiger findet Grasser ganz interessant. Finde ich auch. Gegen Bochum könnte tatsächlich im Mittelfeld was sein, aber im Mittelfeld wollen wir eigentlich volles Risiko laufen, ne? Da gehen wir lieber
Skiri in der Innenverteidigung könnte halt so ein bisschen Krillic-Vibes haben, ne? Der ist aus meiner Sicht auch deutlich wertvoller, wenn er in der Dreierkette spielt, als im Mittelfeld.
Verstehe ich. Also wir haben jetzt hier dreimal Dortmund, aber wir ersetzen auf jeden Fall jetzt Sabitzer. Und was denn will Führich da reinstellen? Ich hätte Stiller vorgeschlagen, aber wir können auch mit Führich gehen. Wir müssen gucken, Führich ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen teuer. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob das passt. Ja, guck, der ist schon nach einer Ecke teurer. Lass uns mal mit Stiller beginnen. Dann haben wir nämlich schon mal die drei Stuttgarter drin, wenn ich das hier hinbekäme. Geht das nicht? Müsste er jetzt nicht kommen?
Du hast den schon drin, ja.
Ah, okay, automatisch, nice. Und dann wären die vorne, die sechs, wären für mich mega safe schon. Und hinten, Meinka überzeugt mich, Schlotterbeck finde ich ganz cool, Marzen, Mittelstädt, Perwan. Jetzt haben wir aber noch eine andere Variante im Köcher, nämlich wir nehmen doch Kane raus. Sagt mal bitte im Chat, ob ihr Kane vertraut und Adam und Sven, ihr auch, also Phil hat das ja hier mitgebracht. Sollen wir auf Kane gehen? Ich habe Zweifel bei Kane. Ich hätte deswegen folgenden Switch gemacht. Ich wäre hier von Olmo weggegangen und wir gehen auf Xavi. Und ich glaube, Phil fand das im Endeffekt auch gut. Und Adam, du hast Openda vorgeschlagen in der Combo.
Hat Lostrian eben auch geschrieben im Chat.
Hat er geschrieben? Sehr gut. Hubi sagt übrigens kein Kane, weil selbst mit Tor maximal 150, da bin ich nämlich auch dabei. Und dann haben wir Upgrade-Potenzial auf der Schlotterbeck-Position und gehen da voll mit dem 0-0 Bremen gegen Heidenheim rein. Und dieses Team hier finde ich geil. Was sagt ihr denn dazu? Erstmal da draußen, Adam, Sven. Also ich finde Kane raus und die beiden Leipziger gegen Augsburg rein und hinten noch das Upgrade zu machen. Ich fände es ganz cool. Und die drei Stuttgarter müssen auf jeden Fall rein. Andere Variante wäre, ganz kurz, wäre Stiller raus, führe ich dafür rein und dafür dann halt nochmal Friedel wieder downgraden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann geht man vielleicht nochmal mehr Risiko. Da müsstet ihr sagen, was ihr machen wollt.
Also mir gefällt die Variante mit Openda besser. Vom Bauchgefühl her gefällt mir das besser.
Ja, und ich sehe auch hier eine Kombination. Ja. Adam, du auch, ne? Du fandst das auch ganz cool.
Genau, also wir haben dann die Korrelation mit Xavi und Openda, aber so, wenn ich jetzt die Aufstellung nochmal sehe, könnte man tatsächlich vielleicht auch überlegen, ob man ja Stiller nochmal durchführig, sag ich mal, upgradet und bei Friedel dann eher in Richtung, also halt dann nur auf Heidenheim geht und da nochmal guckt, dass man ein bisschen dran arbeitet.
Wieder zurückgeht, ne? Wir könnten ja hier.
Spontaner Einfall.
Genau, ich fand den auch cool, deswegen der ist mir gerade auch, also wenn wir führig reinnehmen, Phil, du und Sven, ihr dürft heute den Trigger zusammen, den Knopf zusammendrücken. Wäre auch eine Möglichkeit, dann gehen wir halt volles Risiko nach vorne mit Führich nochmal, ne, auf mehrere Scorer gegen Mainz, nicht verkehrt. Führich ist auch ein passender Spieler gegen Mainz und hinten Schlotterbeck gegen Svens zahme Frankfurter. Ohne Ekitike geht ja nichts, ne? Kann ja nichts gehen.
Ist so, ist wirklich so.
Ja, und dementsprechend, ich finde diese Variante auch ganz cool. Mal gucken, jetzt bin ich mal im Chat gespannt, was ihr sagt. Schlotterbeck raus, dafür stark Friedel rein, aber das würde ja halt Stiller bedeuten, ne? Das Leben des Brian. Also du wärst dann bei Stiller. Hubi sagt Šeško. Hubi ist schon, da habe ich mittlerweile ein Monster gezüchtet. Der ist jetzt komplett im Šeško-Wahn. Der möchte Šeško statt Malen haben und will dann die Abwehr nochmal upgraden. Das würde ich nicht machen.
Aber könnten wir, wenn wir Šeško stellen würden, für Malen oder Kramaric zum Beispiel, und dann Führisch nochmal upgraden auf Sané zum Beispiel?
Aber ist das ein Upgrade, Sané? Nur weil der Sané heißt gegen Leverkusen?
Kramaric raus macht der Phil auch nicht mit, glaube ich.
Nee. Da habe ich doch eben selbst vorgeschlagen. Also ich wäre bereit.
Ach so.
Wie gesagt, also wenn wir bei den beiden Varianten bleiben, die wir jetzt genannt hatten, dann wäre ich eher bei Stiller und Friedel. Ich glaube, Lostrian hat auch geschrieben, die zwei IVs gegeneinander. Ja, wäre bei einem 0-0 natürlich top. Aber selbst wenn da Tore fallen, sind Friedel und Meinke auch in so vielen Zweikämpfen verwickelt. und klären so viele Sachen weg, dass die trotzdem ihre 90 bis 100 Punkte locker erreichen können.
Mhm. Ja, bin ich bei dir. Also Kramaric ist für mich, ich kann dir das nicht empfehlen, gegen Köln macht man das nicht. Da wurde sogar empfohlen, noch einen zweiten Hoffenheimer mit Stach dazu zu nehmen. Fände ich auch ganz cool. Dann, falls noch Kohle fehlt, sagt das Leben des Brian, soll nämlich Stach rein, das ist er nämlich. Und könnte dann Xavi raus, aber würde ich dann auch nicht machen. Stach ist der Albtraum für Köln, da nehme ich dich mal beim Wort, das hoffe ich doch, weil ich habe den ja überall. Das Leben des Brian sagt aber sonst Stiller all day, da bin ich nämlich auch dabei. Und was haben wir hier noch? Martin Meinker, Mittelstädt, da sind wir doch einer Meinung. Bino Gittens ist mir zu hart, weil Sancho lauert ja dann am Ende auch wieder von der Bank vielleicht. Guck, das sieht doch ganz ähnlich aus.
Was also ich traue persönlich führisch nicht so, weil klar, die sind auf jeden Fall Favorit, die werden viele Spielanteile haben, aber Mainz ist defensiv auch sehr stabil.
Ne? Ja. Und
die werden Stuttgart sehr, sehr schwer machen, glaube ich.
Aber Gerassi ist zu gut,
bei Stiller, ne? Ja, Gerassi ist zu gut und Stiller kommt halt auch über die Rohpunkte, ne? Genauso wie Mittelstädt. Führisch braucht dann eher den Scorer. Deswegen
bin ich dabei.
Bei Stiller.
Sven hat gesagt, vom Gefühl her ist es sein Team. Adam hat das Team ja mit zu verantworten, weil er ja diese Openda-Xavi-Idee auch hatte. Das hat nochmal vieles geswitcht, das fand ich mega gut. Und Friedel Meinker, da nehme ich mal halt aus zwei Teams. Ist doch in Ordnung, wenn die beide 100 Punkte holen und wenn die 0-0 spielen, dann ist natürlich sowieso Gold. Also mich spricht das Team ja an. Also da sehe ich 4.000 Punkte.
Wird jede Woche mehr, ne?
Ja, das muss ja immer mehr sein. Wir müssen auch auf 10.000 am Ende kommen. Aber wahrscheinlich addiert in der Saison. Sollen wir das so abschicken? Phil und Sven, ihr müsst sagen, das Ding ist durch.
Also ich bin dabei.
Ich bin auch dabei.
Das machen wir so. Da wird das Sven, dein Sohn, hat auch schon das Okay gegeben im Hintergrund. Das ist für uns das Zeichen, dass wir hier durch sind. Ich bedanke mich erst.
Auch Grüße von ihm.
Sehr schön. Wird der nächste Podcast-Teilnehmer hier schon mit rangeführt. Das ist richtig so. Ich bedanke mich erstmal bei euch dreien. Also mega cool, Adam, Phil und Sven, für eure Sorare-Expertise. Ich habe im Vergleich zur letzten Woche noch mal ein bisschen mehr gelernt und noch ein richtig, richtig stabiles Gefühl bekommen, wie ihr die Sachen da auch so seht. Lasst uns mal gemeinsam überlegen, innerhalb der Community, auch hier in der Dauerkarte, wie man so ein Guide vielleicht zusammen entwerfen kann. Ich finde die Beiträge von Grasser14 und von euch, wie gesagt, im Chat insgesamt super wertvoll. Ihr habt da auf jeden Fall jemanden und wie gesagt, hier die zwei Jungs und Phil, dazu noch Manu, den ihr challengen könnt überall. Also wir haben hier Leute rumlaufen, die überall Bescheid wissen und das Kickbase-Team, also da hat man schon gemerkt, wer guckt euch das Team hier an? Das holt 4.000 Punkte, mehr kann ich euch ja auch nicht geben. Also damit gehen wir direkt ganz oben in die Tabelle. Und Phil, ganz besonders für dich wichtig, ne? Du warst ja schon häufiger dabei. Du musst da oben ran. Also du kannst ja nicht hinter Ricardo am Ende dann. Das ist ja totaler Quatsch.
Ja, das kriegen wir schon hin.
Gut. Wir grüßen Ricardo an der Stelle natürlich trotzdem nochmal. Der Junge soll jetzt gesund bleiben. Euch wünsche ich ein punktereiches Wochenende überall. Und dann bin ich nächste Woche wieder mit dabei. Und ich hoffe, dass wir in dieser Viererkonstellation nochmal eine Runde machen. Das würde mich freuen.
Gerne.
Gerne.
Gerne, gerne.
Ciao, Jungs.
Ciao. Macht's gut.
Macht's gut.
Servus. Ciao.